Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Guten Tag, liebe Freunde des orangenen Leders. Schön, dass ihr mal wieder vorbeischaut. Denn ich habe einen Gesprächspartner, der nicht so oft Interviews gibt. Und gerade in dieser Saison macht es ihm wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Aber er hat sich trotzdem viel Zeit für mich genommen. Und das finde ich ziemlich cool. Ihr habt ja alle mitgekriegt, wie es bei Alba Berlin läuft. Ich würde mal sagen, eher so mittel. Und dazu habe ich natürlich eine Menge Fragen. Und jetzt könnt ihr hören, wie Marco Baldi sie beantwortet hat. Das Interview macht Alba-Fans bestimmt mehr Spaß als die erste Hälfte der Saison. Also auf geht's. Liebe Leute, hier jetzt ein kurzer Hinweis zu dem folgenden Interview. Die Tonverbindung war nicht immer so gut, deshalb hakt es manchmal. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Außerdem haben wir das Interview vor 3,5 Wochen aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war Israel González noch Trainer von Alba Berlin. Nicht, dass ihr euch bei den Fragen wundert. So, jetzt geht's aber los. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Die erste Frage ist einfach. Würdest du dich entweder einer europäischen NBA anschließen oder in der Euroleague bleiben?
Ganz einfach. Naja, also wir haben als Alba immer das Ziel, dass wir immer im höchstmöglichen Wettbewerb spielen. Die Euroleague hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass man sagen muss, es ist sehr schwer, da einen ausgeglichenen Wettkampf irgendwie hinzukriegen. Insofern sage ich ganz offen, hoffe ich auch so ein bisschen, dass ich durch die NBA, wenn die denn nach Europa kommt, das steht ja noch nicht ganz fest, aber wenn sie kommt, dass sich dadurch auch was tut. Und das Problem, was wir gerade in Europa haben, dass es so viele Wettbewerbe gibt, gibt ja nicht nur die Euroleague, sondern es gibt auch einen Eurocup und es gibt die FIBA Champions League und es gibt einen FIBA Europa Cup und es ist ein ziemliches Durcheinander, dass man dadurch eine ganz klare Pyramide kriegt. So wie wir das aus dem Fußball kennen mit Champions League und so weiter. Und da würden wir als Alba immer versuchen, beim bestmöglichen Wettbewerb mitzuspielen. Das ist unser Ziel. Ob wir das schaffen, ist natürlich eine andere Frage.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ich heiße Marco Baldi, ich bin 62 Jahre alt. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Basketball zu spielen und von dem Moment an war alles anders. Ich habe vorher schon alle möglichen Sportarten gemacht, auch mit viel Freude, aber in Basketball habe ich mich komplett verliebt und bin dann auch sehr schnell in Auswahlen gekommen und in irgendwelche Jugendnationalmannschaften und so weiter. Und von dem Moment an hat mich eigentlich Basketball mein Leben sehr stark bestimmt. Ich bin dann habe studiert mit 18, habe Abi gemacht, und habe nebenbei, das ging damals noch, Bundesliga Basketball gespielt, unter anderem auch in Berlin. Als ich nach Berlin kam, habe ich mich genauso wie ich mich in Basketball verliebt habe, habe ich mich auch in Berlin verliebt. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ab 1990 bestand die Möglichkeit, ja im Prinzip aus dem Nichts einen Basketballverein in Berlin aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht. Und das mache ich jetzt in meiner 35. Saison. Daraus ist Alba Berlin geworden. Einer der größten oder der größte und auch erfolgreichsten deutschen Basketballclubs. Ja, und das war so im Schnelldurchlauf, war das so meine Vita.
Wie du gerade gesagt hast, du warst früher ja selber Spieler. Welche Position hast du gespielt?
Ich bin 1,83, damit beantwortet sich die Frage im Prinzip von selbst. Also ich habe Point Guard gespielt.
Und dein größter Erfolg bei Alba, was würdest du sagen, was war der? Als Spieler.
Ich glaube, als Spieler war ich bin damals, hieß es noch DTV Charlottenburg, das Team in Berlin. Da sind wir in der Bundesliga ins Finale gekommen, haben damals gegen Leverkusen den Kürzeren gezogen. Das war mein größter Erfolg im Vereinsbasketball und ich war mit der Jugendnationalmannschaft, sind wir bei der Europameisterschaft 1979 war das, glaube ich, schon ewig her, sind wir Vierter geworden. Das gab es noch nie vorher, dass ein deutsches Team bis in Halbfinale vorgedrungen ist. Das haben wir dann verloren, aber das sind so die zwei größten Erfolge als Spieler, würde ich mal sagen.
Wann hast du angefangen, für Albert zu arbeiten?
1990. Wie gesagt, da gab es Albert noch gar nicht, sondern da gab es nur eine Lizenz für die erste Liga und sonst gar nichts. Es gab kein Büro, es gab kein Spiel, es gab keine Sponsoren, es gab kein Ticketing, es gab einfach gar nichts. Ich habe am 1. Mai 1990 angefangen und hatte dann Zeit, bis September ein Team auf die Beine zu stellen, Geld einzusammeln und dann sozusagen ja eine Mannschaft aufzubauen, mit der wir dann auch in der Bundesliga spielen konnten. War ein ziemliches Himmelfahrtskommando im ersten Jahr.
Hast du damals damit Geld verdient?
Nein, ich hatte zwar einen Vertrag unterschrieben, aber den konnte mir keiner bezahlen. Der Präsident, der damals den Club vorgestanden hat, der hat mir gesagt, du bist der Manager, du holst das Geld und du verteilst das Geld und du kannst dir geben, was du willst. Aber da wir sowieso viel zu wenig Geld nur hatten, habe ich natürlich die Spieler, die ich alle überredet hatte, was mehr oder weniger meine Kumpels waren, weil, wie gesagt, vor 2 Jahre vorher habe ich selbst noch Bundesliga gespielt, habe ich die überredet, nach Berlin zu kommen und natürlich nicht nur überredet, sondern habe mit denen auch Verträge geschlossen. Und dann wollte ich natürlich, dass ich mich auch an diese Verträge halte. Und die haben auch alles bekommen. Nur für mich blieb dann nichts mehr übrig. Ich habe in der Zeit bei einem Freund auf der Couch geschlafen, über ein Jahr lang, und habe im ersten Jahr eigentlich nur von Ersparnissen gelebt, die ich mir vorher Gott sei Dank zur Seite gelegt hatte. So war der Start.
Was war dein erster großer Erfolg damals?
Na, wir sind gleich mit dieser Mannschaft ins Finale um die deutsche Meisterschaft gekommen. Das war sozusagen eine Riesenüberraschung und hat auch in Berlin so ein bisschen den Weckruf gestartet, weil da eigentlich keiner Basketball so richtig auf dem Zettel hatte. Aber als wir dann ins Finale kamen, sind dann doch viele aufgewacht. Und den ersten richtig großen Erfolg hatten wir 1995, da haben wir den Kovac Cup gewonnen. Das ist ein Europapokal. Das könnte man mit dem Fußball vergleichen, so mit dem UEFA-Pokal. Und das war eine Sensation, weil bis dahin hatte keine deutsche Mannschaft jemals irgendwas auf internationalem Niveau gewonnen. Und auch das war eine Riesenüberraschung.
Wie bist du vom Manager zum Präsident gewechselt?
Ja, ich bin ja nicht eigentlich der Präsident, ich bin der Geschäftsführer. Wir haben dann letztlich mehrere Institutionen geschaffen. Alba ist ja einmal ein Club, der Profibasketball betreibt. Aber wir haben ja auch ein Profi-Frauenteam. Wir haben eine sehr, sehr intensive Jugendarbeit. Und wir sind ja auch an 200 Schulen aktiv in Berlin, wo wir unsere Trainerinnen und Trainer hinschicken, die dann erstklassiges Basketballangebot machen. Nicht nur an Schulen, auch an Kitas, auf Freiplätzen, in allen möglichen Formaten. Und es ist in 3 Institutionen unterteilt. Da gibt's eine GmbH, da ist der Profi-Club, da bin ich Geschäftsführer. Dann gibt's den e.V., also den eingetragenen Verein, da bin ich der Vizepräsident. Und dann gibt's noch eine sogenannte GGmbH, da bin ich auch als Vizepräsident tätig. Das ist da, wo wir sozusagen die ganzen Grassroot-Programme abspielen. Also Alba ist groß geworden. Wir denken das alles als eins, aber unterteilt ist es in 3 verschiedene Institutionen.
Was sind deine Hauptaufgaben als Geschäftsführer?
Nein, als Geschäftsführer ist man letztlich immer für alles verantwortlich. Also das heißt für die Finanzen, fürs Personal. Wir sind ein breit aufgestelltes Team. Ich bin kein Typ, der gerne, wie soll ich sagen, so ein Häuptling ist, sondern ich arbeite sehr gerne im Team und glaube auch, dass das viel erfolgreicher ist, als wenn einer immer sagt, wo es lang geht. Und insofern haben wir wirklich in vielen Funktionen sehr, sehr gute Leute. Das heißt, für den Sport ist zum Beispiel bei uns Imar Ojeda, das ist unser Sportdirektor, verantwortlich. Für Finanzen und Personal ist Daniel Endres verantwortlich und so weiter. Ich könnte jetzt die ganzen Abteilungen aufmachen. Und ich bin sozusagen immer Ansprechpartner für die, wenn die nicht so richtig weiter wissen. Und wir unterhalten uns ständig, wie wir unseren Club sozusagen weiterentwickeln können, weiter nach vorne bringen können. Und da bin ich sozusagen der Antreiber. Aber wie gesagt, wir haben sehr viele, sehr gute Leute im Club. Und ich verstehe mich da mehr als, ja, ein bisschen Antreiber und auch ansprechbar.
Entscheidest du mit, welche SpielerInnen gekauft werden?
Naja, sagen wir mal so, wir haben ja einen Rahmen, einen Budgetrahmen, in dem wir uns bewegen und auch bewegen müssen. Und da lasse ich dem Sportdirektor sehr freie Hand. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn er nicht so richtig weiter weiß oder wenn er ein paar Fragen an mich hat oder wenn er sozusagen Schwierigkeiten hat mit dem Budget, also mit dem Etat, den wir zur Verfügung stellen können, damit hinzukommen. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, aber grundsätzlich muss der Sportdirektor, das ist zumindest mein Glaube, dass das effektiver und auch erfolgreicher ist. Ein Sportdirektor muss eine relativ freie Hand haben, weil am Ende geht es ja um, ist ja wie ein Orchester, das man zusammenstellt. Es geht ums Zusammenspiel, das muss alles ineinander greifen im besten Fall. Und da ist immer blöd, wenn da einer dazwischen quatscht.
Würdest du gerne das doppelte Budget haben?
Ja. Aber ich habe gelernt, das Budget hat man nicht, sondern dafür muss man arbeiten. In Berlin ist das ein bisschen schwieriger vielleicht als in anderen Städten, weil wir hier in Berlin über 100 Bundesliga-Clubs haben. Also was immer, du kannst die Sportart nennen, es ist immer Bundesliga, meistens männlich und weiblich. Dann haben wir ein riesen Kulturprogramm in Berlin. Das heißt, die Leute, wenn die Zeit haben oder ihre Freizeit irgendwie gestalten wollen, dann gehen die nicht unbedingt zum Sport und schauen sich das an, sondern haben auch noch viele andere kulturelle Möglichkeiten. Das macht Berlin einerseits sehr reich und sehr reizvoll, aber macht es natürlich auch für den Einzelnen, der da was vorhat, relativ schwierig, da viele Leute sozusagen bei sich zu versammeln. In den letzten Jahren oder sagen wir mal in den letzten 30 Jahren ist uns das immer ganz gut gelungen und auch wachsend gelungen. Aber insofern ist auch unser Budget auch immer weiter gewachsen. Aber wir müssen für unser Budget wirklich hart arbeiten. Wir haben keine Fußballabteilung, die uns da unterstützt oder kein Mäzen oder sondern wir leben wirklich im Markt. Das heißt, wir haben zwei wesentliche Säulen. Das eine sind Sponsorships und das andere sind Ticketing-Einnahmen. Das sind die zwei wesentlichen Säulen und da arbeiten wir auch hart, um unser Budget immer ein Stückchen weiter verbessern zu können.
Wie findest du es, dass einige Clubs in diesem Jahr nicht ihr Budget veröffentlicht haben? Kannst du das verstehen?
Da muss jeder machen, wie er das für richtig hält. Am Ende ist es ein Witz, finde ich, weil es gibt den sogenannten Bundesanzeiger. Das heißt, wenn du eine gewisse Größe als Firma überschreitest, dann musst du sowieso deine Daten offenlegen. Zwar erst ein Jahr oder zwei Jahre später. Aber wer heute wissen möchte, was Bayern München für ein Budget 2022 hatte, der guckt einfach in Bundesanzeiger, da steht alles drin. Insofern finde ich, kann man das ruhig auch selber machen.
Wie lange willst du noch Geschäftsführer sein?
Bis ich tot umfalle. Nein, das war ein Spaß. Ich, wie gesagt, mir war immer sehr, sehr wichtig. Ich habe es vorhin erzählt. Ich habe diesen Club im Prinzip gestartet. Ich habe hier angefangen. Das ist wie ein Baby. Und deshalb liegt mir der Club natürlich auch wahnsinnig am Herzen. Aber der Club ist gut aufgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt mal aus irgendeinem Grund nicht mehr da wäre, dann wird der Club trotzdem gut weiterlaufen. Das war mir immer sehr wichtig, dass wir das hinkriegen. Ich habe trotzdem noch große Freude dran, da mitzuwirken. Und ich kann mir da auf jeden Fall noch ein paar Jahre gut vorstellen. Gerade wenn jetzt, du hast es vorhin in der Eingangsfrage, hast du die Frage gestellt, NBA oder Europa-Liga? Ich glaube, die europäische Basketballlandschaft wird sich in den nächsten 2-3 Jahren stark verändern. Und da würde ich schon noch gerne mitmischen.
Was meinst du, was ist diese Saison das Problem bei Alba?
Ja, gibt zwei wesentliche Probleme. Das eine ist, dass unsere Halle immer teurer wird. Die Miete wird permanent erhöht, sodass wir die Einnahmen nicht in gleicher Höhe auch steigern können. Das schaffen wir nicht. Das ist ein Problem. Das heißt, wir haben für das Team weniger Geld zur Verfügung. Und das zweite Problem in diesem Jahr, wie gesagt, das ist jetzt meine 35. Saison, ich so noch nie erlebt habe, Wir hatten mal unfassbare Verletzungsmisere gehabt. Wir hatten zum Teil 8 Leistungsträger gleichzeitig draußen. Und es ist ja nicht nur immer, dass man dann Spiele verliert, sondern dann kommen Spieler zurück, die müssen ihre Form erst finden, die sind unsicher, haben es nie geschafft, und davon leben wir sehr stark, so ein Fundament zu schaffen, auf das wir zurückgreifen können, so ein spielerisches Fundament. Und das ist ein Problem, das wird auch sehr schwer, das aufzuholen. Ich glaube trotzdem, dass wir diese Saison noch sehr weit kommen können. Das wird schwer, aber unmöglich ist es nicht. Unser Trainer ist vor ein paar Tagen 50 Jahre alt geworden. Ich habe ihn angerufen und gratuliert, und er hat gesagt, er hat sein größtes Geschenk schon gehabt. Er hatte am, ich glaube, 17. Februar war es, zum allerersten Mal in dieser Saison alle Spieler beim Training gesund. Und wenn wir gesund bleiben, dann denke ich, können wir auch noch nach hinten noch was bewegen.
Im Vergleich zum Anfang der Saison, würdest du sagen, dass ihr euch verbessert habt?
Ja, nicht so, wie wir es gerne hätten. Die Gründe habe ich gerade genannt, weil wir nie die Zeit hatten, das Team wirklich zusammenzubringen. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Wir haben kaum Zeit zu trainieren. Wir spielen 2 bis 3 Mal die Woche, manchmal 4 Mal. Und dann muss man das eben über die Spiele, muss man dann versuchen, nicht nur seine Form, sondern auch seine, ja, sein Spiel zu finden. Und das ist natürlich schwer, wenn man viele Spiele verliert. Dann kommt man immer ins Nachdenken, grübelt, wird unsicher. Und das erschwert immer dann diesen Zusammenwachsprozess. Aber ich glaube, wir haben jetzt, dass wir jetzt, wenn wir alle gesund bleiben und sind, so wie jetzt aktuell das der Fall ist, ich hoffe, es kommen alle gesund von der Nationalmannschaft zurück, dass wir dann auch sozusagen noch, wie gesagt, nee, wirklich am Ende deutlich besser spielen werden, als wir begonnen haben.
Bist du manchmal beim Team? Sind sie frustrierter als sonst?
Ja, natürlich. Also Niederlagen fressen an einem, ne? Also wir sind ja auch bei Alba gewohnt, dass man eigentlich viel mehr Spiele gewinnt als verliert. Das musst du jetzt so vorstellen, wenn du rausgehst auf die Straße und Leute triffst oder gehst zum Bäcker. Jeder kennt dich, jeder spricht dich an, und normal sagen sie, Mensch, läuft ja ganz gut gerade, oder also ist immer mehr so eher positiv. Und wenn du dann plötzlich so viele Spiele verlierst, dann fragt natürlich jeder, Mensch, was ist denn da los? Und das kann doch alles gar nicht sein. Und der Trainer und der Geschäftsführer und keine Ahnung. Dann sucht man ja immer einen Schuldigen. Und das wirkt sich natürlich auch aus. Also wenn man den ganzen Tag immer so negativ, ja, wie soll ich sagen, beurteilt wird und immer auch so eine negative Resonanz hat, für die man ja selbst verantwortlich ist, ja. Aber dann ist es schwer, sich davon frei zu machen. Und das müssen wir aber. Das ist sehr wichtig, dass man gerade, wenn man Niederlagen erlebt, dass man dann noch näher zusammenrückt, dass man sich noch mehr hilft, unterstützt gegenseitig, dass man nicht auf einfache Erklärungen und Mechanismen zurückgreift, was im Sport leider sehr üblich ist. Also der ist schuld oder das ist schuld oder das ist verantwortlich, sondern es sind meistens viele, viele kleine Dinge. Und dass man ruhig bleibt, dass man weiter konzentriert seine Sachen macht, trainiert, gut trainiert, seinen Mitspielern hilft. Und dann kommt man da auch wieder raus. Und ich glaube, wie gesagt, in dieser Bewegung finden wir uns jetzt.
Wie nutzt ihr gerade die Fieberpause?
Ja, wenn ich es richtig weiß, sind, glaube ich, 9 Spieler weg. Nee, sind 7, entschuldige. Island, Hermansson, Italien, Procida und Spanjol. Deutschland, Schneider, Matisek, Delo, Olindi. Also wir können jetzt nicht trainieren, so wie wir uns das wünschen würden. Und dennoch ist es natürlich, wir haben, wie gesagt, viele Spieler, die aus Verletzungen zurückkommen. Die können sich da jetzt ganz gezielt auch körperlich ein bisschen, ich will nicht sagen erholen, aber spezifisch darauf vorbereiten, auf die Schwächen, die sie jetzt in der letzten Zeit oder die Ausmerzen, die Schwächen, die sie in der letzten Zeit hatten. Und ich hoffe natürlich, dass die Nationalspieler erstens gesund und zweitens auch mit einem Erfolgserlebnis, mit Erfolgserlebnissen zurückkommen, das mit ins Team reintragen. Und dann wird uns das auch helfen.
Habt ihr euch noch Ziele für diese Saison gesetzt?
Ja, wir wollen ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Das hört sich im Moment an wie fast eine Illusion oder wie ein Traum, weil wir irgendwo da unten rumdippern. Aber wir halten das noch für möglich. Und das war auch vom Anfang an der Saison unser Ziel. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das zu verändern. Wir können das immer noch schaffen.
Was denkst du, würde Alba gerade noch helfen?
Na, wir haben noch einen Spieler frei sozusagen. Wir haben, als wir uns von Williams getrennt haben, haben wir keinen Ersatz für ihn geholt. Da sind wir noch auf der Suche. Das könnte uns natürlich noch helfen. Noch ein gestandener Spieler, der uns hilft, das Spiel, unser Spiel zu stabilisieren. Und ansonsten helfen wir uns am besten selbst. Das heißt, wir gewinnen möglichst viele Spiele. Dann ist dieser Frustrationslevel, von dem du vorhin gesprochen hast, ist weg. Die Laune ist gut. Man kriegt mehr Selbstbewusstsein. Es kommt Sicherheit ins Spiel. Und dann kann eine Mannschaft völlig anders aussehen als noch ein paar Wochen zuvor. Das passiert im Sport. Das kriegt man aber nicht geschenkt, sondern da muss man alles tun, um sich selbst dahin zu bringen.
Okay, wenn du dir jetzt für Alba zwei Spieler aus der Euroleague aussuchen könntest, welche wären das? Wäre Tibor Pleiss dabei?
Der spielt nicht Euroleague. Pleiss.
Nee, aber ihr könntet den ja in die Euroleague holen für euch sozusagen.
Ja, also ich würde auf jeden Fall Tavares holen von Real Madrid. Und ich glaube auch Campazzo. Das sind zwei Spieler, die ich sehr mag. Einmal, weil sie wirklich einen riesen Impact auf das Spiel haben. Und zweitens auch, weil die, wie soll ich sagen, so besonders sind, dass sie mit ihren Spielmöglichkeiten ein Team wirklich verändern können. Tavares, du weißt, der ist 8,40 Meter groß. Und Campazzo, der ist einfach so ein unfassbarer Point Guard. Der macht eigentlich jeden Spieler, der mit ihm spielt, besser. Aber Tibor Pleiss würde ich auch nehmen.
Ihr hattet, glaube ich, mal so mit Tibor Pleiss so geredet, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also ihr wolltet ja vielleicht den euch mal so holen. Oder ist das jetzt nicht mehr so?
Das war im Sommer, ja. Das war im Sommer, da haben wir geschaut, Vogtmann, Pleiss, wir haben nach dem deutschen Center noch geguckt. Und jetzt haben wir Mike Hesens noch nachgeholt und der wird uns auch noch sehr helfen und hat uns auch schon geholfen. Und deshalb, ich habe gelernt, das ist immer gut, wenn man sich auf irgendeiner anderen Hochzeit tanzt.
Bist du vor den Spielen von Alba noch nervös?
Ja, bis heute, also nicht mehr so wie früher, aber bis heute bin ich vor den Spielen, tut sich was. Und ich kann dir vor allem sagen, was noch viel dramatischer ist, ich weiß nicht, wie viele tausend Spiele ich mit Alba mittlerweile gemacht habe, aber wenn ich am nächsten Morgen aufwache und wir haben ein Spiel verloren, das fühlt sich komplett anders an, als wenn wir ein Spiel gewonnen haben. Und ich kann dir sagen, es fühlt sich scheiße an.
Siehst du dich auch noch als Alba-Fan?
Ja, absolut. Also ich liebe meinen Club. Ich finde, dass wir vieles anders machen als andere. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind ja als Profiklub auch sehr in der Breite unterwegs. Es gibt, glaube ich, 50 Bundesligaspieler, die aus Berlin kommen, die alle durch unsere Hände gegangen sind. Also wir produzieren auch sehr viel. Wir waren immer dabei, wenn es darum ging, Dinge zu verändern. Ich sag mal ein Beispiel, heute ist völlig normal eine Doppellizenz. Das heißt, dass Spieler, junge Spieler für zwei Clubs spielen können, fürs Farmteam und für das andere Team, du kennst das. Da haben wir Jahre mit gestritten und gekämpft drum. Das ist heute völlig normal, übrigens in allen Sportarten. Und deshalb bin ich Fan von meinem Club, weil wir immer bereit sind, uns zu hinterfragen, neue Dinge zu erfinden und uns eigentlich nie so richtig, also wir können auch zufrieden sein mit einer sportlichen Leistung, aber wir versuchen immer auch die Dinge so zu gestalten, dass sie nicht nur uns, und vielleicht auch dem Basketball was bringen.
Kannst du verstehen, dass die Fans von dieser Saison bisher enttäuscht sind? Würdest du ihnen gerne etwas sagen?
Das kann ich absolut verstehen. Ich treffe mich auch ab und zu mit unseren Fanclubs und ich spreche denen auch Mut zu, soweit ich das kann. Ich verstehe das total, wenn man in eine Halle kommt, die sehr groß ist. Unsere Fanclubs sind extrem wichtig, weil die sozusagen immer die Initialzündung für die Stimmung in der Arena geben. Und wenn man das tut und zwar zweimal, dreimal die Woche teilweise und dann geht man immer mit einer Niederlage raus oder häufig, dann ist das echt niederschmetternd. Und dann beim nächsten Mal trotzdem wieder hinzugehen und trotzdem wieder mit voller Inbrunst das Team zu unterstützen, ist echt schwer. Aber es schaffen unsere Fans und es ist auch wichtig für die Mannschaft, weil für Profis, deren Beruf das ist, wenn die sehen, dass das manche freiwillig machen, einfach aus Liebe zum Club, das bedeutet sehr viel. Und deshalb, wie gesagt, ich verstehe die Frustration einerseits und andererseits freue ich mich total über die Unterstützung, die wir immer noch haben. Ich muss aber auch sagen, Alba-Fan zu sein, ist nicht das Schlimmste, was es gibt. Die meisten, wir haben in den letzten Jahren, ich glaube, insgesamt 23 Titel gewonnen. Die meisten Sportlerinnen und Sportler, die jeden Tag hart trainieren, müssen damit leben, dass sie in dem ganzen Leben niemals irgendeinen Titel gewinnen, sondern immer oben irgendwie mit dabei sind, aber nie was sozusagen richtigen Titel gewinnen. Deshalb habe ich mir jetzt übrigens auch gefreut, dass der MBC den Pokal gewonnen hat, weil damit keiner gerechnet hat. Und das gibt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das gibt jedem Einzelnen und der ganzen Umgebung von dem Club gibt es einen Wahnsinnsschub und Auftrieb. Und deshalb freut mich das auch, dass das jetzt mal jemand war, mit dem man nicht auf dem Zettel hatte.
Es gab ja auch viel Kritik an Israel González. Wie geht ihr damit intern um?
Also wir sind auch intern kritisch. Ich habe das vorhin gesagt, das gilt für jeden, auch für mich. Wir haben eine Kultur, die sehr, sehr wichtig ist im Sinne von Austausch, aber auch im Sinne von gegenseitiger Kritik. Also wenn man irgendjemand nicht mehr kritisieren darf, natürlich mit Argumenten und nicht mit Emotionen, sondern mit Argumenten, dann haben wir ein Problem und dann ist das, was ich vorhin als übergeordnetes Ziel von diesem Club, nämlich die ewige Weiterentwicklung ausgerufen habe, dann ist das nicht möglich. So wie man sich zufrieden gibt und nicht mehr kritisieren darf, wird man sich auch nicht mehr weiterentwickeln. Das heißt, natürlich haben wir intern über alles gesprochen und tun es immer, nicht nur nach den Spielen, sondern auch, das ist eine Dauerdiskussion oder Dauerzustand. Aber wir haben niemals gesprochen darüber, also wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann bist du raus oder sowas. Sondern Israel konnte sich immer sicher sein, dass er in diesem Club, solange er seine Arbeit mit dieser Hingabe und mit dieser Qualität macht, auch wenn man das im Ergebnis nicht immer sieht, wird er auch hier weiterarbeiten können. Bei Alba Berlin muss man als Trainer ein besonderes Profil haben. Da geht es nicht nur darum, Spiele zu gewinnen, sondern es geht auch darum, Spieler zu entwickeln. Das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Und das, wir wollen beides. Wir wollen erfolgreiches Team haben, aber wir wollen auch, dass jeder Spieler und auch das Team insgesamt am Ende der Saison immer besser ist als am Anfang der Saison. Und das ist sehr anstrengend für ein Trainerteam. Das sind ja auch viele, das ist nicht nur einer, wie du weißt. Und da ist Israel der Hauptverantwortliche. Aber solange er da, wie gesagt, alles das macht mit seiner Qualifikation und mit aller Konzentration, mit aller Hingabe, gibt es keinen Grund, alles auf den Trainer zu schieben an dem, was da schief gelaufen ist. Trotzdem schaut man sich natürlich immer auch sehr genau an, was ist eigentlich die Verantwortung des Trainers? Also, wie sieht das Training aus? Warum haben wir so viele Verletzte? Kann es mit dem Training was zu tun haben? Wie sieht das Coaching aus? Sind Spieler tatsächlich besser geworden, die gesund waren und auch die Möglichkeiten hatten, besser zu werden oder nicht? All das schaut man sich natürlich auch kritisch an. Und da muss ich am Ende auch einen Trainer selbstverständlich dran messen lassen.
Also ist Israel González nächstes Jahr noch Trainer von Alba Berlin?
Das weiß ich nicht. Sein Vertrag läuft zum Sommer aus. Also ich sehe aber aktuell keinen Grund, warum wir den nicht verlängern sollen. Aber ich möchte da jetzt nicht schon was vorgreifen, weil die Gespräche müssen wir erst führen. Es gehören auch immer zwei dazu. Auch für ihn kann ich dir laut sagen, unabhängig wie die Saison ausgeht, ist es eine extrem schwere Saison.
Wie findest du es, dass die Euroleague bald auch Dubai aufnehmen will?
Ich habe vorhin schon gesagt, die Euroleague hat leider einen Weg genommen, der nicht mehr richtig klar ist in der Ausrichtung. Es gab erstmal ein Gerangel, um wer die Führung in der Euroleague hat. Da wurde einer, der sie eigentlich gegründet und aufgebaut hat, wurde auf gut Deutsch abgesägt. Und seitdem gibt's keine klare Orientierung. Und es ist sehr schwierig für einen Club wie für uns. Ich habe es vorhin gesagt, wir leben nicht von irgendeinem Mäzen oder von einem Fußballclub oder von irgendeiner, weiß ich nicht was, sondern wir leben von dem, was wir selbst generieren und in der Umgebung, in der wir spielen. Und wenn dann nicht klar ist, wohin die Reise geht, Also was wollen wir? Wie sieht eine Euroleague in 3 oder 4 Jahren oder wie soll die aussehen, wenn das nicht klar ist, weil sich die Clubs nicht einig sind? Und es gibt eben in der Euroleague 13 Clubs, die über alles bestimmen und 5, die über gar nichts bestimmen, die da nur mitspielen, die gehören zu den Letzten. Dann ist es schwierig, da auch, wie soll ich sagen, zu sagen, wir wollen da immer spielen, egal wie sich das weiterentwickelt, weil aktuell weiß man nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Und da darf man, glaube ich, auch der Euroleague-Führung kritisch gegenüber sein, weil ich sag nochmal, die Orientierung, die Ausrichtung der Euroleague ist nicht nachvollziehbar oder ist nicht klar. Und für mich gibt es da so viele Hausaufgaben zu machen, dass die Aufnahme von Dubai für mich nicht das erste, sondern das allerletzte Thema wäre.
Wie groß ist die Chance, dass die nächste Saison noch Euroleague spielt?
Ich glaube, dass Berlin eine gute Chance hat, mit dem, was wir uns geschaffen haben über die Jahre, immer eine wichtige Rolle zu spielen bei den Ligen, die ihre Liga auch weiterentwickeln wollen. Weil es gibt nicht so viele, sagen wir mal, Großstädte, die dieses Potenzial haben, wo so viel Basketball-Community und übrigens auch so viel Basketball-Know-how schon da ist und noch eine Arena, die höchsten Ansprüchen genügt. Da gibt es nicht so viele. Und deshalb glaube ich, sind wir für die Euroleague interessant, aber natürlich auch für die NBA interessant. Und es wird jetzt sehr spannend zu sehen, in welche Richtung sich diese Institutionen entwickeln. Ich weiß es selber nicht, aber ich habe es vorhin schon gesagt, unser Ziel wird auf den, die einen klaren Plan hat, die hoffentlich schaffen wir das auch dabei zu sein, den besten Basketball bietet.
Achtung, jetzt kommt eine harte Frage. Glaubst du, dass ihr mit dem Alba-Weg, junge Spieler zu kaufen und dann zu entwickeln, weiterhin international erfolgreich sein werdet?
Ja, der Alba-Weg ist eigentlich noch anders. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir eigene Spieler entwickeln. Wir haben ja auch, ich glaube, wir sind der einzige Club, der 4 Berliner in seinen Reihen hat. Also wir haben richtig Berliner Spieler, die aus unserem Stall sozusagen kommen. Ich glaube, es gibt es sonst nirgends. Also die hier groß geworden sind, wie Franz oder Moritz Wagner, also ab 6, 7, 8 Jahre alt, sind die bei uns groß geworden. Ich glaube, es wird zunehmend schwieriger. Wir haben jetzt am College eine neue Situation. Da wird jetzt richtig Geld bezahlt für Spieler. Ich glaube, es wird insgesamt für Spieler immer schwieriger, ruhig zu bleiben, einen Weg mit einer gewissen Ruhe zu bestreiten, was auch bedeuten würde, dass man zu einer gewissen Reife kommt. Heute ab 14, 15 sind schon zig Spielerberater um Spieler, die sehr talentiert sind, sind schon zig Spielerberater um die rum und machen denen irgendwelche Angebote. Und da wird es sehr spannend sein, wie man dem begegnet, weil am Ende muss irgendjemand Spieler entwickeln. Es gibt nicht nur Bayern Münchens, die sich sozusagen fertige Spieler kaufen können, sondern es muss auch Clubs geben, die Spieler entwickeln. Und die Frage ist dann, wo kommen die her? Auch da versucht jetzt, du weißt, in der NBA gibt es ein Salary Cap und ähnliches. Es gibt sowas Ähnliches soll jetzt auch in der Europa League eingeführt werden. Schauen wir mal, also in der Euroleague, schauen wir uns das mal an, ob das wirklich passiert. Also da sind viele Bewegungen im Gange. Wir werden unser Konzept, so wie es jetzt ist, auf junge Spieler, die schon sehr gut sind und die noch zu der letzten Stufe zu bringen, ob wir das Konzept so beibehalten können, die Frage haben wir noch nicht für uns beantwortet, aber ich gebe dir recht, da denken wir drüber nach. Und müssen schauen, ob wir damit auch, sagen wir mal, in den höchsten Ligen, in Europa spielen können.
Wann wird es endlich eine eigene Alba-Halle geben?
Wenn ich das noch erlebe, bin ich sehr glücklich. Also in halbwegs, wie soll ich sagen, wenn wir das in, wir haben eine tolle Arena in Berlin. Also das ist eine überragende Arena, da haben Euroleague Final Fours noch und nöcher stattgefunden, Länderspiele, Europameisterschaften, die Frauenweltmeisterschaft wird hier stattfinden. Das ist eine fantastische Arena. Das Problem ist, sie ist für uns zu teuer, damit wir wettbewerbsfähig sein können. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir da eine andere Situation oder eine bessere Situation für uns finden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben in der Uber-Arena, dass wir die Miete weiter bezahlen können. Wir versuchen eine eigene Halle zu bauen. Das wird aber Minimum 5 bis 8 Jahre dauern.
Wie groß ist die Konkurrenz zu Bayern Basketball für dich? Verstehst du dich gut mit Marco Pesic?
Ja, Marco Pesic war Spieler bei uns, wie du weißt. Der hat lange bei uns gespielt. Sein Vater war Trainer bei uns. Also das heißt, ich kenne die Familie auch gut. Natürlich ist es eine Riesenrivalität. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Und natürlich ist es auch ein Wettbewerb, ne? Und die Bayern haben in den letzten Jahren öfter mal gewonnen. Und es ist sehr, sehr schwer für uns, da mitzuhalten. Aber das ist unser Ziel. Unser persönliches Verhältnis ist völlig in Ordnung.
Was war für dich die erfolgreichste Zeit bei Alba?
Naja, erfolgreiche Zeiten gab es viele. Wir hatten eine Zeit, da haben wir 7 Meisterschaften in Folge gewonnen. Ich glaube, das war von 1998 oder 97 bis 2005 oder so. Das war super erfolgreich. Aber die schönste Zeit oder die erfüllendste Zeit war eigentlich, wo ich das Gefühl hatte, es geht alles auf, was wir investiert haben, was wir angelegt haben. Als wir junge deutsche Spieler, plötzlich Berliner Spieler in unseren Reihen hatten und damit auch erfolgreich waren. Als wir mit Aito auch einen Trainer hatten, der sozusagen einen unglaublich schönen, finde ich, Basketball gespielt hat. Das war eine sehr erfüllende Zeit. Also so bis vor 1-2 Jahren würde ich sagen, die letzten, also von, was haben wir jetzt, von 2020 ungefähr oder 19 bis 2023, das war eine ganz tolle Zeit.
Was willst du mit Alba noch erreichen?
Ich habe es vorhin gesagt, das ist wie ein Baby für mich. Und deshalb wünsche ich mir natürlich für mein Baby, dass es erwachsen wird und auf eigenen Beinen sehr, sehr gut läuft und sein Leben zufrieden und selbstbestimmt gestalten kann. Das bedeutet, mit dem Anspruch und mit dem, wie wir hier alles gebaut haben, dass wir wirklich in der höchsten europäischen Liga Fuß fassen, egal, wie gesagt, wer die ausrichtet, und dass wir so wie jetzt auch weiter in der deutschen Spitze absolut wettbewerbsfähig sind. Und das Dritte, dass wir dieses riesen Grassroot-Programm, wo wir viele, viele Kinder zum Basketball bringen, dass wir damit den Kindern weiterhin viel Freude machen und ihnen einen Weg geben mit oder was mit auf den Weg geben, nämlich Sport und Basketball als Lebensbegleiter. Da muss nicht jeder Profi werden, das ist für viele wichtig. Aber dass da eben auch so weiter Spieler rauskommen aus diesem Riesenprogramm, die für ganz oben für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Das sind meine Wünsche.
Der Anteil der Gehälter der Frauen ist deutlich niedriger als der Männer. Soll sich das in Zukunft ändern?
Ja, das wird sich auch ändern und das ist auch gut so. Wir haben jetzt in Berlin, ich habe es vorhin gesagt, was das für ein harter Markt ist in Berlin, mit 100 Erstligisten. Wir haben bei jedem Spiel der Frauen mittlerweile zwischen 1.500 und 2.000 Zuschauer. Das ist überragend. Für Berlin so weitergehen. Das wird aber nicht über Nacht gehen und es wird auch nicht gehen, weil man sich das vornimmt oder nur, weil man sich das vornimmt, sondern das wird auch sich wirtschaftlich, wenn man das unterstützt, denke ich, dahin entwickeln und wir werden es unterstützen. Also das wird sich angleichen, ja.
Was wäre deine Starting Five aller Alba-SpielerInnen jemals?
Ui, also ich würde auf die 4 auf jeden Fall Wendell Alexis packen. Auf die 1 Mitat Demirel, auf die 3 Henning Harnisch, auf die 2 Henrik Rödel und jetzt brauchen wir noch einen 5er. Wen nehme ich denn da? Ich nehme mal einen aktuellen, ich würde David McCormick nehmen.
Spielst du in deiner Freizeit noch Basketball?
Nein, nicht mehr. Ich habe es ein paar Mal versucht, ich habe wirklich wenig Zeit. Und wenn man mal auf gutem Niveau gespielt hat und man spielt dann wieder und man merkt, dass die Beine das einfach nicht mehr hergeben. Das heißt, früher hat man Antritt gemacht und war ein Gegner vorbei. Und jetzt mache ich mal am Antritt und fall fast um. Dann macht es nicht mehr so richtig Freude. Also ich gehe manchmal noch auf einen Freiplatz oder so und knall ein paar Bälle drauf. Das geht auch noch ganz gut. Aber richtig spielen tue ich nicht mehr.
Wenn du ein 1 gegen 1 gegen Henning Harnisch machst, wer gewinnt dann?
Henning hat keine Chance.
Wen sollte ich unbedingt mal interviewen, zu dem du den Kontakt hast?
Also Henning würde ich auf jeden Fall interviewen. Ich finde es eine sehr interessante Basketballpersönlichkeit und nicht nur Basketballpersönlichkeit, weil der auch bei uns diese ganzen Dinge, über die wir jetzt nur am Rande gesprochen haben, diese ganze Jugendgeschichten von Kita über, weiß ich nicht, wie man da sozusagen Sport aufbaut und Basketball aufbaut, das hat er sehr wesentlich bei uns gestaltet. Und der hat auch als Basketballer viel erlebt. Ich glaube, das ist ein super Gesprächspartner.
Danke. Das ist jetzt auch die letzte Frage. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Ich finde, dass Sport als Begleiter für Kinder mit das Beste ist, was es gibt, vor allem Mannschaftssport. Und dann natürlich, muss nicht Basketball sein, aber am besten Basketball. Das finde ich, haben viele noch nicht kapiert, dass Sport jetzt nicht nur als, also in der gesamten Wirkung, nicht sowohl in der Spitze, aber auch in der Breitung, sehr vielen Kindern wahnsinnig viel geben kann, im Sinne von, dass sie andere Leute treffen, aber auch, dass sie Selbstbewusstsein kriegen, dass sie Dinge lernen und dass sie Freude an dem haben, was sie da machen. Und so ein Ball, wie du weißt, ich weiß, du zockst wahrscheinlich auch, so ein Ball schafft unendliche Möglichkeiten. Es ist nie zu Ende, es passiert immer was Neues. Und das ist, was ich finde, das ist was ganz Wertvolles.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Mach's gut, Emil. Tschüss.
Und jetzt hoffen wir, dass der Rest der Saison für Alper besser läuft. Als ich auf jeden Fall. Ich fand's auf jeden Fall cool, dass Marco meine Fragen so ehrlich beantwortet hat. Ich hoffe, ich kann mal Marco Pesic interviewen und nach seiner Meinung fragen. Und wenn ihr da Kontakt habt, immer her damit. Ansonsten sag ich erstmal Adios, macht's gut und wir hören uns wieder. Euer Emil.